Herzlich willkommen zum Podcast So geht die erfolgreiche Baustellenabwicklung, deinem Podcast rund um Kooperation und respektvolle Kommunikation für eine erfolgreiche Baustellenabwicklung. Und heute bohren wir dicke Bretter. Das ist ein Thema, das mir schon ganz, ganz lange am Herzen liegt. Ich hatte bis jetzt nur nicht den geeigneten Interviewpartner gefunden und ja, wie es der Zufall oft so will, wurde er mir kürzlich hereingeschneit. Wir kennen uns schon eine Zeit, aber mir war der Konnex mit der Fehlerkultur, um die es in den beiden Folgen nun gehen soll, nicht so bewusst. Und mein Interviewpartner ist Harald Kopecek. Harald, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ein herzliches Grüß Gott aus Oberösterreich. Danke für die Einladung.
Ja, Harald, du bist seit 24 Jahren, unglaublich, gell, seit 24 Jahren mittlerweile Geschäftsführer und Leiter der Bauakademie in Oberösterreich. Und wie viele von meinen Hörern wahrscheinlich wissen, eine der umtriebigsten oder die umtriebigste Bauakademie, die es so in Österreich gibt. Seit 5 Jahren bist du zudem Geschäftsführer der Zukunftsagentur Bau. Ja, und du entwickelst wahnsinnig viele Ideen für Seminare, für Erwachsenenbildung, aber bist natürlich auch in der Ausbildung für typisch Bauakademie eben zuständig. Und was dich für dieses Thema ganz, ganz besonders als Interviewpartner spannend macht, ist, dass du mittlerweile seit 40 Jahren in der Luftfahrt unterwegs bist. Und die Luftfahrtbranche ist natürlich in Bezug auf Fehlerkultur eine Branche, aus der jede Branche brutal viel lernen kann. Und deswegen wird das ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Ich freue mich total drauf. Im ersten Teil des Interviews wollen wir mal so ein bisschen eine Bestandsaufnahme machen. Wir wollen mal anschauen, wo steht denn unsere Branche? Man wird keine Überraschung sein, dass wir nicht so gut dastehen in Bezug auf die Fehlerkultur. Aber schauen wir mal, was so momentan Stand der Dinge ist und vor allem auch, woran das liegt. Und in der zweiten Folge wollen wir uns dann darüber unterhalten, lieber Harald. Was können wir aus der Luftfahrtbranche lernen für unsere Baubranche? Harald, du leitest ja, wie ich bei der Vorstellung schon gesagt habe, die Bauakademie. Und mich würde zunächst einmal interessieren, du bist ja extrem interessiert in dem Thema Fehlerkultur und wie sind da die Zusammenhänge zur Baubranche? Woher kommt dieses Interesse, dieses große Interesse an der Fehlerkultur in unserer Branche? Hast du da spezielle Erfahrungen gehabt oder was ist der Grund dafür?
Naja, erstmals möchte ich mal eines korrigieren. Ich entwickle nicht alleine, sondern ich habe immer Menschen um mich, die klüger sind als ich. Und das ist meine Aufgabe im Management, dass ich nicht alles selber kann. Das schaffe ich gar nicht und das bin ich auch nicht. Sondern dass ich immer mir die klügsten Menschen suche, die mit mir gemeinsam und für sich neue Themen kurbeln und neue innovative Dinge und für sich entwickeln. Und das gelingt mir immer sehr gut und für sich. Und das ist ja das Schöne an meinem Job, dass ich einfach wirklich mit lässigen Leuten in der Bauwirtschaft dann auf sich zu tun habe. Das Thema Fehlermanagement ist auch im Prinzip, hat auch mit meinem Beruf zu tun, weil was ist meine Aufgabe als Bauakademieleiter oder auch jetzt in der Zukunftsagentur bauen? Meine Aufgabe ist es einfach, die Bauwirtschaft zu unterstützen. Das heißt, meine Kunden, meine Partner und Partnerinnen sind die Menschen der Bauwirtschaft. Das sind einerseits die Unternehmer und Unternehmerinnen und andererseits natürlich deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja. Und die gehen natürlich bei uns mittlerweile über die Lehrlingsausbildung seit über 40 Jahren, zwischenbetriebliche Lehrlingsausbildung, über die ganze Karrierelehrgänge, die wir entwickelt haben, vom Vorarbeiter bis zum Bauleiter bis zum Baumeister oder auch im Prinzip mit unseren Studienlehrgängen durch unsere Qualifizierungsmaßnahmen. Ja. Und da lernt man Menschen kennen, die einerseits, und jetzt bin ich 24 Jahre dabei, du hast das gesagt, bei mir schon Lehrling geworden und jetzt in Top-Führungspositionen sind, weil sie den gesamten Karriereweg gemacht haben. Ja. Und da habe ich natürlich auch sehr viel Positives erlebt, was in der Bauwirtschaft wirklich möglich ist, nämlich was man als für Chancen hat, in der Bauwirtschaft weiterzukommen. Andererseits habe ich natürlich auch gesehen, dass wir schon im Prinzip auch Challenges für die Zukunft haben. Nicht nur jetzt dann für sich die wirtschaftliche Situation, sondern vor allem die menschliche. Ich kümmere mich sehr viel um das Thema Fachkräfte. Problem. Das heißt, seitdem ich da bin, heißt es immer, wir brauchen Lehrlinge, wir brauchen Fachkräfte. Ja. Tun wir natürlich sehr viel in der Akquisition. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gesehen, dass wir Menschen in der Bauwirtschaft verlieren. Einerseits durch Abgang, weil sie sagen, okay, ich wechsle die Branche. Da bin ich einer der wenigen, der immer nachfragt, warum wechselst du die Branche? Da höre ich nicht selten, weil der Stress, die negative Belastung sehr hoch ist im Grunde genommen. Natürlich überwiegt in der Bauwirtschaft, das möchte ich vorweg sehen, dieses Fehlermanagement ist ja kein negatives Thema, das würde ich ein positives Thema sehen. Die Baubranche ist eine extrem coole Branche mit extrem coolen Menschen und ist für mich eigentlich das Beste, was ich machen habe können, dass ich mit dieser Branche arbeiten darf im Endeffekt. Ja. Und trotzdem müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, welche Themen haben wir, die wir noch lösen müssen, definitiv. Und da gehört einfach eins dazu, der Arbeitsplatz der Baustelle. Ja. Und dieser negative Stress, sondern für sich hat auch im Prinzip mit dem Fehlermanagement zu tun, nämlich mit einer Kultur, dass die Bauwirtschaft sehr fragmentiert ist, sehr viele Player hat, unterschiedliche Player hat, unterschiedliche Teams, unterschiedliche Unternehmen auf einer Baustelle zusammenarbeiten, wo es oft Schnittstellenprobleme gibt, ja. Und alleine da kann man entsprechend ansetzen, dass man da im Prinzip die Baustellen optimiert, indem wir die Kultur, die Kommunikation verändern, das Miteinander verändern und vor allem auch noch für sich das Zusammenspiel, wie beim Fußball, dass man nicht lauter Einzelkämpfer sind, weil das funktioniert nicht, lauter Stürmer sind, sondern ich brauche auch in der Verteidigung Leute, und für sich, dass man sagt, okay, wir optimieren das Zusammenspiel. Und das ist einer der wesentlichen Antriebsfeder, dass ich mich um das Thema Fehlermanagement und die Fehlerkultur am Bau für sich kümmere. Anderer Punkt ist, dass ich einen jungen Burschen bei mir in der Ausbildung gehabt habe, der in die Bauwirtschaft gekommen ist, weil er Vater worden ist, zum zweiten Mal von einer Tochter an für sich und dann leider nach der Ausbildung in einer Baustelle verstorben ist durch einen schweren Fehler an einem Versicherungs- und Arbeitsunfall. Ja. Und das war eigentlich der Hauptgrund, dass ich dann seit 2014 jährlich ca. 250 bis 300 Menschen zu diesem Thema sensibilisieren will, dass ich einfach vermeiden will, dass wir nicht dieselben Fehler wieder immer machen, sondern dass wir einfach lernen aus diesen Fehlern. Und das ist meines Erachtens die größte Antriebskraft, dass wir sagen, die Chance, dass man von Fehlern anderer lernt, das ist ihre Chance, die wir in der Bauwirtschaft noch viel zu wenig nutzen und da müssen wir ansetzen. Da ist die Produktivität daheim, da ist im Prinzip die Motivation unserer Mitarbeiter daheim, damit wir besser werden. Das ist auch meine Antriebsfeder.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, lieber Harald, dann hast du zwei Antriebsfedern. Die eine ist dieser Arbeitsunfall, das Thema Sicherheit und dadurch eben wirklich Menschenleben zu retten, ja, dass eben sowas nicht mehr passiert. Und das ist ein sehr starker Antrieb. Da möchte ich dann gerne noch genauer drauf eingehen. Vorher möchte ich aber gerne noch diesen ersten Grund etwas genauer beleuchten. Du hast gesagt, viele verlassen die Baubranche, ist auch meine Wahrnehmung, stelle ich auch immer wieder fest und ich kann das auch nur bestätigen. Auch meine Wahrnehmung ist vielfach, dass das am Stress, an der Kultur, an der Zusammenarbeit liegt. Und was mich jetzt nur interessiert bei dem Punkt, du sagst, wenn wir diese Kultur verändern, wenn wir da eine andere Art der Kommunikation, wenn wir da eine andere Art des Zusammenarbeitens schaffen auf unseren Baustellen, dann wird dieser Stress auch weniger. Das ist mir klar. Die Frage ist, glaubst du, dass oder ist deiner Meinung nach dieser Stress und diese Kultur, diese Kommunikation, die vielleicht ab und zu in die falsche Richtung geht, ein Hauptgrund dafür, dass Fehler entstehen und diese Fehler wiederum ein Hauptgrund dafür sind, dass dieser Stress so hoch ist und dass Menschen eben dann letztendlich auch unsere Branche verlassen? Also diese Zusammenhänge noch einmal genauer herausarbeiten, die daten mir interessieren.
Ja, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man immer den Fokus sieht, dass das die Hauptursache ist. Ja. Fehler passieren ja nicht aufgrund von einer Person, dass einer was falsch macht dann auf sich oder irgendwas vergisst. Und ein Fehler ist ganz wichtig und das ist mein Fokus. Es ist ja nicht im Prinzip der Fehler an sich das Problem. Ja. Fehler machen ist menschlich. Und Fehler machen ist ganz wichtig, und sonst hätten uns wir nie entwickeln. Wir hätten kein rundes Rad, hätten nur immer ein eckiges Rad, wir hätten keine Glühbirne oder kein Flugzeug oder sonst irgendetwas. Das heißt dann für sich, das ist wichtig, nämlich damit Innovation passiert. Ja. Beim Thema Kultur geht es einfach um die latenten Fehler, nämlich was kann die Organisation im Vorfeld machen, damit das Risiko reduziert wird, damit jemand nicht in eine Situation kommt, dass er einen Fehler machen kann oder eine falsche Entscheidung treffen kann. Genau um diese Risiken geht es, dass wir das ganze Fehlermanagement ist auch Risikomanagement, dass wir Risiko herausnehmen, dass jemand A was falsch machen kann, B dann aufgrund der nicht vorhandenen Kultur auf den Baustellen oder aufgrund des negativen Stresses, sondern für sich dann vielleicht sagt, okay, ich schmeiße ihn und ich gehe jetzt weg und gehe in eine andere Branche. Ja. Und da möchte ich auch eins noch relativieren. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man sagt, es verlassen viele die Baubranche. Es verlassen einige die Baubranche. Aber jeder, der die Baubranche aufgrund von einer negativen Kultur oder den negativen Stress, sondern für sich die Baubranche verlässt, ist einer oder eine zu viel. Ja. Wenn ich im Prinzip schaue, dass unsere Mitarbeiter gesund und gut und für sich bis in die Pension ihren Job machen können, egal ob auf der Baustelle oder im Büro, dann haben wir schon sehr viel gewonnen. Dadurch an und für sich braucht man nicht im Prinzip bei den Fachkräften, nämlich bei der Lernungsausbildung, die ganz, ganz wichtig ist im Grunde genommen, nicht exorbitante Anstrengungen vorantreiben auf sich, weil im Prinzip ich brauche von unten weniger Leute, wenn oben die Leute länger im Bau Prozess gehalten werden. Ja. Aber genau um dies geht es. Wir müssen Risiko definieren und das ist die Aufgabe des Managements. Und das ist jetzt nicht eine Aufgabe für die Mitarbeiter, das ist eine Aufgabe, nämlich vom Top-Management, dass wir A, den Auftrag geben, wir wollen bei uns im Unternehmen eine andere, moderne, proaktive Fehlerkultur haben, dass wir im Prinzip Fehler akzeptieren und mit Fehler ordentlich umgehen und nicht im Prinzip destruktiv umgehen. Und B, und für sich dann den Menschen auch die Möglichkeit geben, dass sie das auch umsetzen können. Ja. Das Problem haben wir im Prinzip, dass wir immer alle miteinander viel Stress haben, immer nur laufen und Gas geben, weil wir im Prinzip diesen Stress haben und dann dadurch und für sich durch diesen Stress natürlich gar keine Zeit haben, dass wir nachdenken, wie könnte man es besser machen, gescheiter machen oder wie könnte man es im Prinzip vom Risikomanagement dann und für sich die Dinge optimieren.
Ja, du sprichst jetzt da ganz, ganz viele Punkte. Du sprichst da auf der einen Seite das Thema an, dass das vom Management her auf der prozessualen Ebene, auf der organisationalen Ebene vorgegeben wird. Da steckt auch ganz, ganz viel Mindset-Thema drinnen, oder? Und auf der anderen Seite sprichst du natürlich die operative Ebene an, die so im Tun und im Handeln beschäftigt ist, dass oft nicht die Zeit zum Reflektieren bleibt. Also das sind zwei Ebenen, die man voneinander getrennt behandeln muss. Zunächst einmal diese Kulturebene, diese organisationale Ebene. Woran glaubst du, liegt es in erster Linie, dass wir eine so schlechte Fehlerkultur haben, dass Fehler in unserem Kopf oder in der Gesellschaft, in der Baubranche als schlecht gesehen werden, als negativ gesehen werden. Du hast das vorher bereits absolut korrekt, meiner Meinung nach, gesagt. Fehler sind ja Lernchancen. Fehler sind da, um sich weiterzuentwickeln. Und in unserer Gesellschaft ist der Fehler aber sehr stark verpönt. Also diese kulturelle Ebene würde mich zunächst nochmal interessieren. Woran glaubst du, liegt das, dass wir so ein Mindset haben?
Ja, da habe ich eine klare These im Grunde genommen. Möchte auch wieder, Stefan, ein bisschen relativieren. Im Grunde genommen, die Baubranche wird nicht nur schlecht gesehen, auch nicht von der Gesellschaft im Grunde genommen. Oft reden wir es schlechter, als was wir wirklich sind oder wie wir gesehen werden. Ja. Und das ist aber auch der Faktor, ja. Dass wir eigentlich, der Mensch ist prädestiniert dafür, dass er immer nur das Negative in den Vordergrund stellt, statt das Positive. Wir haben extrem geile Baustellen, die super laufen, wo die Kultur passt. Und eine erfolgreiche Baustelle ist dann für mich erfolgreich und das versuche ich auch bei unseren Lehrgängen allen zu sagen. Und zu uns kommen alle, nämlich alle vom Auftraggeber bis hin zum Planer über die ÖBA und für sich zum Auftragnehmer, Bauleitung, Polier, bis zum Vorarbeiter, bis zum Subunternehmer. Die sitzen oft gemeinsam irgendwo in einem Schulungsraum und lernen sich kennen. Ja. Und das Thema ist halt einfach, da gibt es klasse Baustellen und der erfolgreiche Baustellen ist für mich dann erfolgreich, wenn im Prinzip der Bauprozess gut gelaufen ist, wenn die Kommunikation konstruktiv gelaufen ist, wenn Dinge, die negativ passiert sind, dann für sich gescheit gelöst werden, und für sich nämlich miteinander gelöst werden und im Prinzip am Ende der Reise dann für sich alle die Hand geben oder abklatschen und sagen, es war eine coole Baustelle, es war super, dass wir gemeinsam zusammengearbeitet haben, wir haben Probleme gehabt, die haben wir aber gelöst dann für sich und am Ende der Reise hat jeder verdient. Und das ist ganz wichtig auf der einen Seite, das sind die coolen Baustellen, die haben wir selbstverständlich sehr oft in der Bauwirtschaft, sonst würde es ja nicht mehr funktionieren. Ja. Eine andere These ist auch, dass wir sagen, okay, warum funktioniert das mit Fehlermanagement noch nicht so optimal? Weil wir einfach Menschen sind und der Bau menschelt einfach sehr stark. Und ein Problem haben wir im Bau, wir sind nach wie vor sehr männerdominierend und die Männer sind natürlich, sage ich jetzt mal, immer schon so gepolt, ein Mann macht keinen Fehler. Und wenn er einen Fehler macht, gibt er auf keinen Fall zu. Und das ist leider menschlich, ist bei mir genauso, und Stefan, wahrscheinlich bei dir auch, dass wir nicht ungern über unsere Schwächen reden, statt dass man sagt, okay, wir müssen das Thema jetzt angehen, ich habe eine Schwäche, und sich, also Hilfe bitte, lösen wir es gemeinsam, im Grunde genommen. Das ist schon ein bisschen ein männliches Thema in der Bauwirtschaft. Ja. Und natürlich auch eines, sondern für sich, warum haben wir keine Zeit nicht? Wir sind einfach nicht nur fragmentiert in der Branche, dass sehr viele unterschiedliche Firmen auf einem Projekt zusammenarbeiten. Das fängt schon von der Software an, zum Beispiel. Das fängt bei der Planung an, über den Statiker, die auch nicht mehr gescheit reden miteinander oder kommunizieren, ja. Wo im Prinzip Dinge nicht gescheit vorbereitet werden, ja. Dann auf der Baustelle an und für sich gibt es im Prinzip einen bauausführenden Unternehmer, da gibt es im Prinzip Leasingleute, da gibt es Subunternehmer, die zusammenarbeiten, gewerkübergreifend. Alleine da gibt es irr viele Schnittstellen. Und die Schnittstellen zu handeln, wäre ganz wichtig, dass der Plan funktioniert. Wenn aber der Plan und die Arbeitsvorbereitung nicht gescheit funktioniert, weil keine Zeit gewesen ist oder weil im Vorfeld was nicht gescheit beauftragt wurde, hast hinten außer auf der Baustelle einfach die Troubles. Aber ich glaube, du kennst du besser aus wie ich. Ja? Und dann beim Unternehmen, wenn ich jetzt ins Bauunternehmen reinschaue, ein Bauunternehmen ist ja auch sehr fragmentiert. Ja? Wenn ich ein Unternehmen habe mit 100 Mitarbeitern, ich habe, ist wurscht, sechs Partien mit je 10 Leuten an und für sich, wann kommen diese Partien zusammen? Dass sie miteinander kommunizieren. Wie geht's dir? Was ist dir passiert? Oder du, Achtung, da musst du aufpassen, das wäre mir fast passiert. Diese Kommunikation ist fast nicht möglich in der Bauwirtschaft. Und da haben wir einfach diese geschichtlichen Hintergründe, dass eine Partie kommt am Bau auf am Montag, fährt raus auf die Baustelle und dann nicht mehr gesehen. Also wir haben so lauter so kleine Taskforces. Und da eine Kommunikation so aufzubauen, kostet natürlich Geld und die Bauwirtschaft hat einen sehr starken Kosten. Und einen Produktivitäts, ein Kosten- und Produktivitätsdenken, ja. Ich kann einen Mitarbeiter nur abrechnen, wenn er was umgesetzt hat auf der Baustelle, ja. Und nicht, wenn er daheim sitzt, sondern für sich in der Bauhütte und wir diskutieren über Fehler. Die Kosten kann ich nicht ins Einrechnen oder da habe ich sofort im Prinzip verstärkte Kosten. Und das umzulegen auf der Baustelle ist natürlich sehr schwierig und haben wir auch nie gemacht, ja. Andere Branchen tun sich da leichter. Versicherungsagentur zum Beispiel oder der Versicherungsgesellschaft, dem ist das wurscht. Dann schickt der Mitarbeiter auf eine Schulung an und für sich und der sagt, okay, heute bringt er keine Verträge zu. Oder dafür morgen bringt er zwei, weil er Schulung gemacht hat, zum Beispiel. Ja. In der Bauwirtschaft wissen wir sofort, was kostet die Schulung, wie viel Zeit verbraucht die Schulung, was kostet der Mitarbeiter und was hat er nicht produziert in der Zeit. Das Denken ist natürlich sehr schwierig wegzubringen, weil das ja einfach auch der Stand der aktuelle Stand ist. Und das ist ja, ob ich auch nicht sofort die Lösung. Aber ich glaube, es wäre schon wichtig, dass man Zeit investiert und für sich auch an die Menschen investiert, um über diese Dinge zu reden, dass die Leute Chance haben, gemeinsam Probleme zu diskutieren, so dass nicht in einer Firma derselbe Fehler zweimal passiert oder sogar dreimal oder öfters.
Absolut nachvollziehbar. Nur denke ich mir, Fehler kosten ja auch Geld. Das heißt, man müsste vielleicht einmal, und das ist die nächste Frage an dich, ob es das vielleicht schon gibt, man müsste ja vielleicht die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass man sich immer überlegt, was kosten denn mich so Fehler auf jeder Baustelle und wäre es vielleicht nicht sogar günstiger, turnusmäßig meine Menschen, meine Leidels zusammenkommen zu lassen und darüber zu sprechen und dadurch diese Fehlerquote zu reduzieren und mir auf dieser Ebene das Geld wieder einzusparen. Also gibt es da Untersuchungen oder gibt es da was dazu?
Ja, das ist ein extrem spannender Bereich zum Beispiel. Ja. Wir haben in der Bauwirtschaft ein weiteres Dilemma, nämlich die tatsächlichen Fakten. Ja. Wir wissen es nicht. Sag es ganz offen, wie es ist im Grunde genommen. Wir haben im Grunde genommen keinen direkten Vergleich, weil zum Beispiel in einem Wettbewerb, wo ich zwei Wettbewerbsteilnehmer gleichzeitig jetzt, also wurscht, im Sport beim Formel 1, die fahren gegeneinander gegen die Zeit, der als erster über die Ziellinie geht, hat gewonnen, egal warum, weil die Technik besser war, wer besser Fahrer war. Wir haben im Prinzip in der Bauwirtschaft immer unterschiedliche Projekte, unterschiedliche Partien, teilweise unterschiedliches Wetter, unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten. Ich habe sofort immer wieder eine Ausrede, warum die bei der Baustelle produktiver war wie bei der anderen Baustelle. Ja. Und das nennt man Präventionsparadoxon. Das bedeutet dann aber sich, ein Paradoxon ist ja, wenn ich was nicht nachweisen kann, im Grunde genommen, ja. Und der Präventionsparadoxon heißt dann für sich, wenn wir jetzt über das Thema, dass wir sagen, wir reden über die Fehler, wir investieren in diese Zukunft, diese wurscht 100.000 Euro im Unternehmen, kostet gleich mal, wenn ich mal mit den Mitarbeitern da im Prinzip Workshops mache, zum Beispiel, wenn ich die Zeiten alles rechne, ja. Ich muss 100.000 Euro in die Hand nehmen und dann passiert nichts. Es passiert kein Fehler. Es passiert ein Arbeitsunfall, dann hast du sofort die Diskussion, jetzt habe ich 100.000 Euro investiert und ist ja nichts passiert, also habe ich es umsonst investiert an und für sich. Und das nachzuweisen, nämlich eine Philosophie, dass ich dadurch besser werde, ist halt sehr schwierig. Und wir sind sehr mit Fakten verknüpft in der Bauwirtschaft. Bauwirtschaft, wir sind Techniker, Technikerinnen, die wollen Fakten sehen, die wollen alles berechnen können. Und da tut man es halt ein bisschen schwer mit diesen Soft Skills aus dem Bauhaus. Es wäre gescheit, ich weiß es eh, aber ich kann es mir nicht beweisen, dass ich da jetzt investiere im Grunde genommen. Das ist schon ein bisschen ein Problem und da müssen wir einfach auch noch ein bisschen ansetzen und mehr informieren. Und andere Branchen wie die Luftfahrt hat ja das ähnlich gehabt, nur die sind halt natürlich von Haus aus anders organisiert, wie jetzt unsere fragmentierten Unternehmen oder fragmentierte Bauwirtschaft. Gell?
Ja, da geht es wahrscheinlich leichter nachzuweisen und klar schwarz auf weiß darzulegen und dann fallen natürlich auch solche Entscheidungen leichter. Du hast vorher das Thema angesprochen, dass Fehler nicht mehrfach passieren sollten. Natürlich, logischerweise, wenn irgendwo ein Fehler passiert, dann sollte darüber gesprochen werden, dass der dann nicht weitere Male passiert. Und jetzt gibt es ja unterschiedliche Arten von Fehlern oder unterschiedliche Arten des Scheiterns. Und die eine Art des Scheiterns ist ein Scheitern in einer unsicheren, komplexen Umgebung, wo ich daraus lernen kann, wo ich irgendwo experimentieren muss. Und die andere Art des Scheiterns ist natürlich in einer klar vorgegebenen, durchprozessualisierten Welt, wo alles gleich ist und ich natürlich den Prozess abarbeiten sollte. Und wenn ich den Prozess abarbeite und dabei ein Fehler passiert, das ist natürlich eine andere Kategorie. Und meine Frage, wie oft sind die Fehler, die normalerweise auf der Baustelle passieren, dieser Kategorie des einfachen Scheiterns, nenne ich es mal, zuzuordnen? Und wie oft sind es wirklich Themen, wo man sagt, puh, da müssen wir jetzt in einer komplexen Umgebung neue Ideen zusammenbasteln und da ist die Wahrscheinlichkeit zu scheitern, einen Fehler zu begehen, relativ groß, aber dann können wir auch daraus lernen.
Naja, da haben wir auch das Problem der fehlenden Fakten, ja. Weil wir haben im Grunde genommen, es gibt keine Statistiken, welche Fehler in der Bauwirtschaft passieren. Es gibt natürlich, wird geredet über die Baumängel zum Beispiel, ja. Baumängel sind Gewährleistungsschäden, ja. So dann die Bauschadensberichte gegeben. Der erste ist, glaube ich, 2013 rausgekommen, wo drin gestanden ist, über 180 Millionen Euro pro Jahr wird verbraten durch Baufehler. Nur was sind das für Fehler im Grunde? Das können nur die Gewährleistungsfehler gewesen sein, aber nicht die versteckten Fehler, die geschwind wieder hergekriegt werden, wo Stunden wieder auf der Baustelle und für sich rein, also dazukommen, weil was repariert, abgerissen wird, neu gebaut werden muss zum Beispiel. Ja, ist ganz wurscht jetzt im Endeffekt. Ja. Das Problem fängt an, dass wir ja aktuell nicht mal im Prinzip, sage ich jetzt mal, über diese Fehler, die passieren, Fakten sammeln, ja. Nicht einmal in den Unternehmen. Oder es gibt natürlich sehr gute Unternehmen, die machen da schon sehr viel. Ich will nicht sagen, dass die Bauwirtschaft da wieder, der von den Verallgemeinern. Es gibt tolle Unternehmen, die sich mit dem Thema schon beschäftigen, ja, die auch im Prinzip schon in der Fehlerkultur damit umgehen. Aber das Problem haben wir im Grunde genommen, dass wir ja die Fakten sammeln, dass wir sagen, was ist passiert, wie oft ist was passiert, an und für sich auch teilweise nicht einmal gemacht wird. Ja. Beim Thema Arbeitsunfall, das ist ja auch nichts anderes, es ist ein Fehler passiert an und für sich und ist ein Unfall passiert, nur ist das Ergebnis viel schrecklicher, teilweise im Prinzip leichte Unfälle bis hin zu tödlichen Unfällen. Ja. Und jeder Arbeitsunfall ist zu viel an und für sich. Und da gibt es natürlich Statistiken von der AOV und da braucht man sich nur anschauen. Die Statistik geht zwar immer wieder ein bisschen runter, dann wieder rauf, aber wir bewegen sich immer zwischen 90 und 100.000 Arbeitsunfällen in ganz Österreich über alle Branchen und circa 25 Tote an und für sich. Und das ist im Prinzip immer der Grund, dass irgendwo es einen Fehler gegeben hat oder meistens eine Verkettung von Fehlern. Ja. Wichtig wäre mal in den Unternehmen, dass wir mal uns überlegen, wie kommen wir denn zu den Fakten, was passiert bei unserem Unternehmen, wo haben wir Geld verloren, wo haben wir einen Aufwand produziert, wo ist ein Unfall passiert zum Beispiel. Und alleine bei den Unfällen, das ist, kritisiere ich sehr stark an unserem System. Auch im Grunde genommen, sage ich jetzt mal, bei den offiziellen Behörden an und für sich, es wird der Unfall sofort im Prinzip einmal analysiert, ja, schwerer Arbeitsunfall zum Beispiel, ja. Es kommt dann im Grunde genommen zu einem Ergebnis, wer schuld ist, ja. Mittlerweile an und für sich wird sofort oder sehr oft an und für sich, natürlich auch im Regress, wenn es eine grobe Fahrlässigkeit gewesen ist, wird sofort der Schuldige an und für sich regressiert an und für sich, sprich jetzt das Unternehmen muss vielleicht sogar zahlen, weil sie irgendwas übersehen haben, Obstand sicher oder sonst irgendwas, ja. Was ich da kritisiere, und das gehört jetzt zum proaktiven Fehlermanagement. Mein Ziel ist es ja, dass wir solche Umfälle verwenden dürfen und auf sich, Achtung, macht's nicht denselben Fehler zweimal im Grunde genommen. Und ganz offen gesagt, dieser tödliche Unfall, der 2014 passiert ist, das war der Auslöser, dass ich zu der damaligen jungen Witwe gesagt habe, darf ich diesen Unfall verwenden, damit die Bauwirtschaft darüber lernt, ja? Diesen Unfall berichte ich, über diesen Unfall berichte ich mittlerweile seit 2014 jährlich zigmal. Und jedes Mal, auch im Jahr 2025, wissen nur ganz wenige Bescheid, was da passiert ist. Das heißt, was ist die Sinnsequenz heraus? Wir lernen nicht daraus. Wir nehmen nicht den Unfall her. Was ist da für eine Verkettung gewesen? Wer hat was falsch gemacht? Achtung, macht nicht denselben Fehler nur mehr. Das heißt, wir haben teilweise noch nicht einmal ein reaktives System im Grunde in der Bauwirtschaft und da braucht man noch nicht einmal von einem proaktiven System reden. Und da müssen wir ansetzen.
Magst vielleicht noch mal kurz darauf eingehen zwischen proaktiv und reaktives System? Du hast gerade gesagt, wir lernen nicht einmal aus den Fehlern. Das heißt, wenn uns ein Fehler präsentiert wird und wir schaffen es nicht, unser Verhalten darauf aufbauend zu verändern, dann sind wir reaktiv unterwegs. Und dagegen proaktives Fehlermanagement, wo bewegen wir uns da? Im Vorfeld natürlich, das ist mir klar. Nur magst du den Begriff proaktives Fehlermanagement noch genauer ausführen?
Ja, ich kann das gleich anhand von der Luftfahrt machen. Die Luftfahrt hat ein ähnliches Problem gehabt, Ende des Zweiten Weltkrieges oder Anfang der 50er Jahre, wie die allgemeine Luftfahrt so entstanden ist, hat es auch Unfälle gegeben. Ja. Der Unfall an und für sich ist trotzdem dann aufgearbeitet worden, indem das Flugzeug die Teile zusammengesammelt worden sind an und für sich. Da hat dann im Prinzip herausgefunden, dass das Triebwerk ein Problem gehabt hat, zum Beispiel, okay. Und da hat man darauf reagiert und man hat bessere Triebwerke gebaut oder hat eine bessere Schulung für die Piloten gebraucht. Haben die Technik ihr laufend verbessert durch die Unfälle. Dieses reaktive System. Ja. Und sie haben trotzdem den Unfallfaktor von 4 auf 1 durch das reaktive System nach unten schrauben können. Von Faktor 4 auf 1. Ja. Dann haben sie aber das Dilemma gehabt, dass die 70er die Luftfahrt natürlich dann immer mehr geboomt hat und jetzt umso mehr mit der Billig-Airline, darf ich jetzt nicht nennen, doch bei deinem Podcast, aber mittlerweile kannst du um 19 oder 19,90 € nach London fliegen und retouren und für sich und die Starts sind exorbitant gestiegen. Das heißt, das reaktive System hat sich weiter nicht senken lassen können, der Faktor 1 ist gestanden. Und jetzt hat man dann angefangen, Ende der 70er Jahre, an und für sich, man muss nachdenken, an und für sich, wie können wir den Faktor noch weiter senken? Indem wir proaktiv nachdenken, welche Risiken haben wir und wir definieren und analysieren die Risiken. Das heißt, wir müssen das Risiko vorher wissen und vorher nämlich Maßnahmen treffen, um es auszuschalten. Dann kann man entsprechend noch Unfälle vermeiden. Und mit dem System haben Sie den Faktor dann von 1 noch weiter auf 0,2 nach unten schrauben können. Und das
Krass.
ist ein Riesenerfolg. Geschafft haben sie es aber nur, dieses proaktive System, dass wir überhaupt über Risiken reden, muss man zuerst einmal die Kultur verändern. Weil auch in der Luftfahrt, dieser absolut männerdominierende Branche, mittlerweile gibt es sehr viele Pilotinnen, ja. Aber das Thema ist, auch in der Luftfahrt haben wir das Problem gehabt, dass da ihre Machos in den Cockpits drin gesessen sind. Der Kapitän mit 4 Streifen war der Obermacker im Grunde genommen und der Kleine mit 3 Streifen hat nichts zu melden gehabt. Dadurch sind tausende Menschen gestorben, weil einer gesagt hat, ich bin der Chef und ich entscheide. Aber der Chef war es auch nicht alles im Prinzip. Und diese Kultur, diesen Change-Prozess hat in der Luftfahrt auch viele Jahre gedauert. Und jetzt sagen die Jungen und der alte Kapitän, wenn der Junge sagt, Herr Kapitän, du hast da was falsch gemacht, sagt der Kapitän nicht halt den Mund und sehr, sehr ruhig an und für sich verduschen wir es, sondern nein, sagt er zum jungen Piloten, sagt er, sehr cool, dass dir das auffällt, meldet das sofort der Firma, dass ich da einen Fehler gemacht habe, die Firma soll sofort Maßnahmen treffen, dass ich den Fehler nicht zweimal mache und sag's bitte den anderen Piloten auch. Diese Kultur, das ist ein Prozess, teilweise natürlich über ein Jahrzehnt oder länger an und für sich, den man schaffen muss, damit man überhaupt einmal über Risiken sprechen können. Und das ist aber meines Erachtens eine irre Chance für die Bauwirtschaft, dass wir nachdenken, wo verlieren wir Geld oder wo könnten wir Geld verlieren, wo könnten wir Arbeitsunfälle haben. Bei einem Arbeitsunfall an und für sich, in der Arbeitssicherheit sind wir schon sehr weit vorne, an und für sich auch in Österreich. Ja. Aber wir haben irres Potenzial hier, nämlich über dieses proaktive Risikomanagement oder Safety Management oder Fehlermanagement, die Produktivität und den Erfolg unserer Unternehmen und auf sich zu steigern. Nur müssen wir anfangen zu arbeiten, nämlich mit den Menschen und die Kultur verändern.
Total spannend und da stimme ich dir zu 100% zu. Und genau auf diese Kulturveränderung, wie die in der Luftfahrtbranche vonstatten gegangen ist und welche Maßnahmen dazu gesetzt wurden, gehen wir im zweiten Teil drauf ein, weil das möchte ich ganz intensiv thematisieren und was dann natürlich auch in der Luftfahrtbranche daraus entstanden ist und was wir daraus lernen können für unsere Baubranche. Ich möchte nochmal bei diesem proaktiven Fehlermanagement für die Baubranche bleiben. Das würde ja dann bedeuten, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass man sich in Arbeitsgruppen, in Forschungsprojekten, wie auch immer, ja, Gedanken darüber macht, wo haben wir die häufigsten Fehlerursachen, zunächst einmal evaluieren, zunächst einmal Daten sammeln, zunächst einmal schauen, was sind die Bereiche, an denen wir ansetzen müssen. Und für diese verschiedenen Bereiche, das werden dann wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele sein, weil wir ja, wie du sagst, ein sehr breites Spektrum bedienen. Für diese Bereiche dann in einem nächsten Schritt Maßnahmen erarbeiten im Sinne des proaktiven Fehlermanagements. Habe ich das richtig verstanden? Wäre so der Weg, wie das funktionieren könnte?
Ja, und unter anderem gibt es natürlich mehrere Wege, aber der einfachste ist einfach, ich sage bei uns in der Bauleiterschulung immer in den Grundlagenlehrgängen, was ist Arbeitsvorbereitung? Das Wort Arbeitsvorbereitung ist absolut proaktiv, eine proaktive Maßnahme. Warum soll ich eine Baustelle vorbereiten? Ganz einfach, damit ich das habe, wenn ich etwas brauche, zum Beispiel. Das fängt an schon bei der Materialbestellung oder bei den Werkzeugen, ja. Spricht man mit Unternehmen, dann ärgern sich viele Unternehmen, wie oft im Prinzip bei der Bretschenwagen am Tag wieder im Bauhof zurückfährt, weil vielleicht irgendwas vergessen wurde, weiß nicht doch dann, was ich brauche, ja. Die Zeit, das ist ja im Prinzip ja Kostenfaktor im Grunde genommen, ja. Wenn ich eine Baustelle ordentlich vorbereite, wenn ich mich darauf konzentriere, was haben wir denn da für ein Risiko für Mensch und Leben zum Beispiel, dann habe ich da im Prinzip eigentlich schon sehr viel Risiko rausgenommen. Das ist oft einfach Hausverstand, ja. Da brauche ich nicht studiert haben, da brauche ich nur mal aus dem Schnellzuggleis raussteigen und nachdenken, was kann man denn optimieren? Das ist auch proaktiv im Grunde genommen, ja. Und das Ganze nennt man einfach Arbeitsvorbereitung oder Vorbereiten auf gewisse Situationen. In der Luftfahrt ist ganz einfach. Der Pilot, wenn dem ein Triebwerk ausfällt, dann für sich muss er die Situation beherrschen. Das wird trainiert. Das ist dann der aktive Fehler zum Beispiel. Ja. Triebwerk fällt aus, der Pilot ist super trainiert, er weiß sofort, was er tun muss, landet die Maschine nur mit einem Triebwerk. Dann für sich, kein Thema nicht. Ja. Auf der Baustelle haben wir das Problem, und das sage ich jetzt ganz kritisch in die Bauwirtschaft. Da bespreche ich alle der Bauwirtschaft an, die an Bauprojekten arbeiten. Wir lassen die Leute in Situationen kommen, wo sie in kritische Situationen kommen, wo sie geschwind entscheiden müssen, links oder rechts, ja oder nein, im Grunde genommen, mache ich oder mache ich nicht, zum Beispiel, wo Poliere tagtäglich Entscheidungen treffen müssen, die sie noch nie oder sehr selten an und für sich schon gesehen haben, ja. Sie können nicht geschwind jemanden anrufen, mache ich das oder mache ich das. Der Polier ist ja verantwortlich für die Baustelle, dann entscheidet er. Und im Nachhinein ist vielleicht eine falsche Entscheidung und dann wird er geschimpft, warum hast du entschieden, ja. In der Situation betrachtet man aber nicht, in welcher Stresssituation der im Vorfeld war. Und vor allem, man betrachtet nicht, warum ist der überhaupt in die Situation gekommen, dass er geschwind eine nicht vorbereitete Situation hat und er für sich dann entscheiden muss, eine Entscheidung treffen muss, die falsch gegangen ist, ja. Und wichtig ist im Endeffekt, dass man nachdenkt und das nennt man Arbeitsvorbereitung oder man macht, mittlerweile gibt es ja schon Projekte im Lean-Management, wo man die Teams alle zusammenfasst und aufeinander einstimmt und auf die Baustelle einstimmt, dass man sagt, okay, wo könnten wir ein Problem haben? Wo könnten wir vielleicht eine kritische Situation heraufbeschwören, indem wir jetzt etwas nicht mitbedacht haben? Und wenn ich das dann löse, schon vorher, bevor der Mensch in die Situation kommt, dass er da falsch entscheiden muss, habe ich einfach das Risiko rausgenommen. Und das Wichtigste ist nämlich, das Risiko zu reduzieren, weil man auf null werden wir es nicht runterbringen, die Fehlermanagement. Wir sind Menschen und das ist auch gut oder so, ja. Aber der Eisberg, du kennst den Eisberg an und für sich, die Spitze sieht man, ja. Aber alles, was drunter ist, sieht man nicht. Und wir müssen sich um das, was drunter an und für sich ist, kümmern. Und da gibt es auch wissenschaftliche Abhandlungen für jeden schweren Fehler. Wurscht, ob das viel Geld kostet oder Arbeitsunfall ist zum Beispiel, sind 30.000 Beinahe-Fehler oder Beinahe-Unfälle vorgeschalten. 30.000. Und die Zahl gilt in der Luftfahrt genauso wie in der Bauwirtschaft im Grunde genommen. Die Bauwirtschaft muss sich um diese 30.000 Beinahe-Unfälle oder Beinahe-Fehler kümmern. Wenn wir das reduzieren um 50%, dann dauert es doppelt so lang, bis wieder ein schwerer Fehler passiert. Und das ist die Chance, meines Erachtens. Da müssen wir ansetzen.
Absolut nachvollziehbar. Und das ist natürlich ein sehr, sehr umfassendes Thema. Die Tragweite ist enorm. Führt bis dahin, dass wir branchenpolitische Themen hier besprechen, nämlich dass wir in Zeiten des Fachkräftemangels Kolleginnen und Kollegen haben, die leider Gottes der Branche den Rücken kehren, weil eben die Fehler und der Kostendruck und der Stress und alles miteinander zusammenhängen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir proaktives Fehlermanagement betreiben, dass wir versuchen, Strukturen zu schaffen, Prozesse zu schaffen, die es den Menschen auch in der Stresssituation, in dem herausfordernden Baustellenalltag zu ermöglichen, proaktives Fehlermanagement zu betreiben. Und wie das gehen kann, welche Maßnahmen wir da brauchen, wie wir auch die Kultur dahingehend in unserer Branche verändern, das wollen wir im zweiten Teil unseres Gespräches gemeinsam erörtern. Und wir nehmen uns da die Luftfahrt als Vorbild heran. Wir ziehen uns die Luftfahrt als Vorbild heran. Und ich freue mich schon total auf das zweite Thema oder auf den zweiten Teil unseres Gesprächs, weil da wird es jetzt dann etwas konkreter in die Umsetzung gehen und nicht nur, ja, in der Analyse bleiben. Harald, vielen, vielen Dank. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in diesem ersten Teil unseres Gesprächs. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich danke auch.